1973, Sowjetunion. Ich sitze mit meinen 12 Jahren in der Schulaula, hunderte von Schülern um mich herum. Es läuft gerade eine Schulveranstaltung für die ganze Schule unter der Rubrik antireligiöse Propaganda. Auf der Bühne wird gerade ein Bühnenstück aufgeführt, das die Lehrer mit Schülern einstudiert haben, das Christen diffamiert und ihren Gottesdienst karikiert. Ich sitze mittendrin. Wie fühlt man sich da? Muss ich mich dessen schämen? Klassenkamerad fragt mich, da gehst du hin? Das macht ihr? Ich sage, ich glaube an Jesus. Aber das ist nicht über uns hier. Komm einfach und schau dir selbst an. 89, einige Jahre später, ich komme von Deutschland aus in die Ukraine. Die Grenzen sind gerade aufgegangen, der eiserne Vorhang gefallen. Wir sind in Kiew, mitten auf dem Hauptplatz in der Stadt und bieten den Leuten Schriften an, christliche Schriften. Was wir dann erleben, ist ein völlig anderes Bild. 100 Menschen, 200, 400, 600 Menschen um uns herum und alle drängen sich. Ja, ich sehe nur noch Hände, die sich so ausstrecken, gib mir auch, gib mir auch, gib mir auch. Ja. Was für ein anderes Bild. Da ist man schon fast mit verstolz geschwellter Brust, ich kenne Jesus und alle wollten ihn auch kennen. Die Situationen sind ganz verschieden. Aber die Frage ist immer die gleiche. Wie stehe ich zu Jesus? Paulus hat ganz verschiedene Situationen erlebt. Er wurde mal belächelt, mal angegriffen. Mal wollten die Menschen ihn anbeten, weil sie ihn für Gott hielten. Mal wollten sie ihn umbringen, haben gesteinigt. Mal eingesperrt, mal bewundert. Doch Paulus blieb dabei. Das Evangelium unbeirrt zu predigen, wohin er auch kam. Das Geheimnis dafür, warum er zu jeder Zeit und überall sich zu Jesus bekannte und ihn predigte, das Evangelium predigte, das erklärt er selbst in einem seiner Briefe im Neuen Testament, und zwar im Römerbrief. Hier in diesem Brief legt er das Evangelium dar, erklärt das und seine Haltung dazu bringt er zum Ausdruck in Vers 16, Kapitel 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Es ist Gottes Kraft. Es ist die Rettung, und zwar für jeden Menschen. Er hat die zwei größten Kontraste seiner Zeit genannt, die Juden und die Griechen, meint damit alle Menschen, für jeden ist es eine Gotteskraft. Nun, wir sind hier in Deutschland in einem christlichen, vielleicht in einem postchristlichen Land, aber wie viele von uns kennen das Evangelium persönlich? Darf ich mal die Hände sehen? Wer kennt das Evangelium schon? Wow, ja, viele Hände, viele Hände. Wir brauchen uns des Evangeliums nicht zu schämen, wir können es immer und jederzeit sagen, ja. Und wir machen es jetzt. Du hast einen Sitznachbarn, rechts oder links, tut euch zusammen, erzählt einander das Evangelium, okay? Und guckt, was passiert. Okay? Jetzt habt ihr 2, 3 Minuten Zeit, nicht viel, aber erzählt einander das Evangelium. Auch wenn ihr vor dem Bildschirm sitzt und du nicht alleine bist, dann versucht das ebenso, einander das Evangelium zu erzählen oder chatte mit jemandem, der auch dran ist. Dankeschön euch. Dankeschön, ich unterbreche nicht gerne, ja. Ich merke, ihr seid unaufhaltsam. Noch schnell das Wichtigste sagen, ja. Okay, meine Lieben. Dankeschön euch. Danke. Ich kann es verstehen, wenn man weitermachen will. Ich habe ganz verschiedene Gesichter gesehen. Viele, die anfangen zu leuchten, weil man ja das Evangelium erzählt. Das ist etwas Gutes, Schönes. Nachdenkliche Gesichter. Auch in sich gekehrte Gesichter. Das Evangelium ist für jeden von uns. Wie ging es dir dabei? Fehlten die Worte? Ich hatte nicht den Eindruck. Ja. Ich habe schon gedacht, dass ihr sagt, Jakob, ich habe mich nicht vorbereitet darauf. Hättest du wenigstens angekündigt, dass im Gottesdienst sowas kommt. Ja, aber Petrus sagt, seid bereit zur Rechenschaft über eure Hoffnung, jedermann, jederzeit. Ja. Das war ein kleiner Test nur. Und wie es mir dabei geht, kann ich ja gleich selbst empfinden, muss ich nicht mehr viel beschreiben. Wir haben das Evangelium zu verkündigen. Wie geht es mir mit meinen Mitmenschen? Hier im Rahmen eines Gottesdienstes ist es so ziemlich natürlich, dass man darüber redet. Aber wie ist es mit meinen Familienangehörigen oder mit meinen Klassenkameraden oder mit Studienkollegen, mit den Arbeitskollegen, das Evangelium mit ihnen besprechen, ihnen das Evangelium sagen? Oder Menschen, die älter sind als du oder jünger sind als du oder in einer anderen sozialen Nische leben oder andere Nationen sind oder andere Religion haben. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Was ist denn dieses Evangelium, das Paulus meint? Was gibt es da so Wertvolles zu geben und etwas, was man schamlos, unverschämt, mutig predigen kann, predigen soll? Zuallererst ist es eine notwendige Botschaft für verdammte Sünder. Eine notwendige Gerichtsbotschaft für verurteilte Sünder. Und damit beginnt Paulus auch. Gleich nachdem er sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, sagt er, wir Menschen, wir sind verurteilt. Römer 1, Vers 20. Ein paar Verse weiter sagt er, denn sein unsichtbares Wesen, das Wesen Gottes, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Es gibt für keinen Menschen irgendwie geartete Entschuldigung, Gott nicht anzubeten. Er spricht im ersten Kapitel hauptsächlich von den Nationen, von Heiden, also von Nichtjuden, die keine spezielle Offenbarung hatten, so wie die Juden durch Gesetz und dadurch, dass sie das Volk Gottes waren. Und sagt, auch diese Menschen, wo immer sie leben, sie haben keine Ausrede, keine Entschuldigung, denn Gott hat sich offenbart. Und die Tatsache, dass ich diesen Gott nicht anbete, verurteilt mich. Ich bin verurteilt. Dann denken die Juden, wahrscheinlich werden sie das erste Kapitel lesen, naja, wir sind besser dran, wir kennen Gott und gehören nicht zu den Verurteilten, wir sind das Volk Gottes und es geht besser. Manchmal denken wir in christlichen Familien aufgewachsen, so ähnlich. Ja? Wir gehören nicht zu der Kategorie der Unwissenden, der Verurteilten, wir sind schon irgendwie gerettet oder besser dran, besser erzogen, nicht so viel gesündigt. Ja? Und diese Illusion nimmt Paulus den Juden auch weg. Und Kapitel 3, Vers 10 schreibt er, wie geschrieben steht, und belegt das mit den Schriften, die die Juden hatten, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Also das können wir uns abschminken. Ja, egal, wie gut moralisch ich gelebt habe und wie religiös ich gewesen bin, das alles rettet mich nicht. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das ist das Evangelium, das Paulus zu predigen sich nicht schämt. Das gehört zum Evangelium. Und er bringt das zuerst. Und ich möchte mich selbst, uns dazu ermutigen, dass wir uns nicht schämen, auch diese Wahrheit, auch diese Tatsache zu predigen. Es gehört noch mehr dazu. Zum Evangelium gehört die Tatsache dazu, dass Menschen nicht nur verantwortlich sind, verurteilt sind, sie sind auch noch verfinstert. Vers 21, gleich der folgende Vers, sagt hier, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also Gott ignorieren, Gott aus den Augen zu lassen, das ist nicht einfach nur ein kleiner Fehler, das hat Folgen. Das führt zur Verfinsterung, zur Verhärtung des Herzens, dass man den Blick für die Wahrheit gänzlich verliert und zu ganz verrückten Ideen kommt. Wahnvorstellungen, davon redet Paulus hier. Nun gibt es das bei uns heute auch? Ich höre gerne zwischendurch auch mal das sogenannte philosophische Radio, um einfach zu sehen, was die Weisheit unserer Zeit, unserer Welt so von sich gibt. Dann höre ich in einer Sendung, dass eine Runde von Philosophen, Professor, Doktor, also gebildete Menschen, denkende Menschen, die müssen eigentlich Bescheid wissen, diskutieren das Thema, ob der Tabubruch gut ist. Ihre These ist, Tabubruch ist gut und ermöglicht Fortschritt. Da sagt tatsächlich einer von den Philosophen, er kennt sich wohl auch in der Bibel aus, und sagt, es begann ja damit, dass Adam und Eva damals im Garten Eden das Tabu gebrochen haben. Sie sollten nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Gott sei Dank haben sie davon gegessen und heute können wir erkennen, was Gut und Böse ist. Verfinsterung höchsten Grades, oder? Ist das Fortschritt? Wenn man nach diesem Tabubruch aus dem Unsterblichen ein sterblicher Mensch wird, wenn man nach der Idee, wir werden sein wie Gott, ein Mensch wird, der gefährlich wird für den anderen, wie groß muss die Verfinsterung sein, um solche Sätze von sich zu geben? Aber das ist, was Paulus hier sagt. Das ist es, was Gott als Strafe dafür überlässt, wenn man sich von dem Licht, welches Gott ist, losgesagt hat. Diese Verfinsterung hat natürlich ihre Folgen. Paulus listet so eine komprimierte Liste von den Folgen auf. Am Ende des ersten Kapitels, ich lese ab Vers 29. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch, sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Die Verfinsterung hat diese Folgen, die wir leider kennen, zum Teil aus unserer eigenen Biografie, dass wir so gehandelt haben, zum Teil aus dem, was wir erleben, was Menschen um uns herum tun. Nun, es ist nicht nur eine Verfinsterung da, sondern auch die Verurteilung steht bereits. In Vers 18 sagt Paulus in Kapitel 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Wahrheit ist schon da, dass es einen Schöpfer gibt, aber sie wird aktiv niedergehalten. Die Wahrheit ist schon da, dass er auch sich offenbart hat und seine Wahrheit gesagt hat, aber sie wird niedergehalten, aktiv. Sobald man aufhört, sie niederzuhalten, poppt sie wieder auf. Ja? Und das ist es, warum die Verurteilung Gottes über die Menschen ist, zu Recht. In 1,32 sagt Paulus, sie wissen, dass die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Ja. Sie verdienen den Tod. Und sie sind zum Tod verurteilt. Das ist das Evangelium, das Paulus verkündigt. Und er schämt sich nicht, den Leuten zu sagen, ihr seid schuldig, ihr seid verfinstert und ihr seid verurteilt, zum Tod verurteilt. Nun, wir haben in unserem Land keine Todesstrafe. In anderen Ländern gibt es sie noch. Und stell dir vor, wie lebt so einer, der zum Tode verurteilt ist und auf die Hinrichtung wartet? Es ist ja im Grunde genommen das, was ein Mensch hier tut. Ja, er lebt hier auf dieser Erde, er ist verurteilt, zu Tode verurteilt und wartet auf die Vollstreckung. Die Zeit des Lebens ist so, Leben in der Todeszelle. Wie kann so ein Todeskandidat in der Todeszelle glücklich leben? Natürlich, man kann die Todeszelle gestalten. Freundliche, warme Farben anstreichen, die Gitter im Fenster, die stören schon, da kann man Vorhänge davor machen. Ich habe noch eine bessere Idee, einen LED-Bildschirm, das uns eine schöne Aussicht suggeriert. Die Zukunft können wir uns ja vorstellen, wie sie sein wird und wie sie ist. Und ausblenden, dass wir hinter Gitter sitzen und das Todestrakt ist direkt nebenan. Muss ich mich schämen, jetzt in diese Zelle hineinzukommen, Vorhänge aufzuziehen, Bildschirm runter und sagen, hey, du bist zum Tod Verurteilter. Das ist, was Paulus macht. Wir richten uns hier in diesem Leben ein. Und manchmal geht es mir tatsächlich so. Der Mensch ist rundum zufrieden mit seinem Leben und alles gelingt ihm und alles steht und alles ist gut. Ja, dann könnte man ja ihn beglückwünschen und verschweigen, dass er ein Todeskandidat ist. In manchen Kulturen ist es, schämt man sich den Menschen, die Nachricht zu überbringen, dass er eine tödliche Diagnose hat, dass er krank ist und bald sterben muss. Der Arzt sagt das ihm nicht. Und er lebt in dem Gedanken, er wird bald wieder gesund. Und dabei kommt der Tod mit jedem Tag immer näher. Wir hatten mal eine Situation auch hier bei uns, dass Mutter und Tochter ihren Vater und Ehemann im Krankenhaus hatten und der hatte die tödliche Diagnose, war knapp über 50 und hatte noch vielleicht eine Woche zu leben. Und sie wollten, dass man für ihn betet, aber haben ihm nichts davon gesagt, dass er sterben muss. Er denkt eigentlich, er liegt eine Woche im Krankenhaus und dann kommt er wieder nach Hause und weiß nicht, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Das Schlimmste ist, er hat Jesus nicht. Er hat Jesus nicht. Und er hat nur noch ein paar Tage, wo er das ändern kann. Wie brutal ist das? Gott sei Dank gab es da eine Krankenschwester im Krankenhaus, die ihm das gesagt hat, dass er bald sterben muss. Als wir ihn dann besuchten, dann hat er nur noch eine Frage. Wie kann ich mit Gott klarkommen? Wie kann ich mich bekehren? War das brutal? Sollte man sich schämen, dass man diesen Menschen konfrontiert hat mit der Tatsache des Todes? Er hat sich bekehrt und zwei Tage später war er tot. Aber nicht nur einfach tot, sondern gerettet und erlöst. Das ist das Evangelium. Wir haben das jetzt, vergangene Woche, vorletzte Woche, miterlebt, wie ein junger Mann, Lukas, für den wir schon Monate und Jahre lang gebetet haben, und der doch auf den Tod zuging, dass es Menschen gab, die mutig genug waren, ihm zu sagen, dass er sich auch damit auseinandersetzen muss und sich darauf einstellen muss. Und der bekehrt sich und geht kurz darauf versöhnt zum Herrn. Das Evangelium zu predigen, darüber, dass wir verloren und Verurteilte sind, dafür brauchen wir uns nicht zu schämen, ganz im Gegenteil. Du sitzt da und sagst, ja, Evangelium heißt eigentlich die gute Botschaft. Was ist denn das Gute an dieser Botschaft? Die ist ja schrecklich. Ja. Aber ohne diese Botschaft begreift der Mensch nicht, was er in Christus hat und wozu er ihn braucht. Einem Menschen zu sagen, wir haben eine super Therapie. Ja, sie wird viel von dir verlangen und sie ist schwer, die führt dich nah an den Tod. Aber sie überwindet deinen Tumor. Solange er das Wort Tumor nicht hört und nicht weiß, dass er ihn hat, lässt es ihn kalt. Was kümmert es mich? Aber dieser Hintergrund, der macht deutlich, was für ein herrliches Evangelium wir insgesamt haben. Denn in diese Botschaft der Verlorenheit und der Verurteilung, der Verfinsterung hineinkommt das göttliche Aber. Aber Gott überwindet diese Botschaft des Todes. Und im Römerbrief legt Paulus das ganze Evangelium dar. Ich beschränke mich heute auf den Römerbrief. Weil wenn er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann meint er genau das, was er im Römerbrief dargelegt hat. Und auch deswegen, weil der Römerbrief, der Kontext uns wahrscheinlich noch einigermaßen vor Augen ist, weil wir gerade die Predigtreihe von André Töfs haben, durch den Römerbrief. Ja, hier zeigt er deutlich, was dieses Aber ausmacht. Wir haben eine Botschaft der Liebe. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was sagt das über die Liebe Gottes aus? Sie ist voraussetzungslos. Er hat nicht angefangen, mich zu lieben, als ich mich zu ihm bekehrt habe, sondern er hat mich geliebt, als ich noch Sünder war. Er hat diese Liebe unter Beweis gestellt. Jesus ist am Kreuz gestorben, als ich noch Sünder war. Da war schon seine Liebe bewiesen, über alle Massen. Sie ist voraussetzungslos. Sie ist Eigeninitiative Gottes. Er liebt mich nicht, weil ich so lieb bin, sondern weil er Liebe ist. Das ist das Evangelium. Ja, dich, den verurteilten Verbrecher in der Todeszelle, liebt er. Und das ist die Botschaft, die wir in diese Zelle hineinbringen. Ohne Voraussetzungen, trotz allem. Niemand muss sie sich verdienen. Ohne Bedingung. Er bleibt treu, selbst wenn wir auch zwischendurch untreu werden. Wir können jedem die Treue Gottes zusprechen. Gott liebt konkret. Er macht nicht nur schöne Worte, sondern er liebt konkret. Und genau das, was er am Kreuz gemacht hat, woran wir heute beim Abendmahl denken wollen, macht es deutlich, wie konkret die Liebe Gottes ist. Er hat sein Leben gegeben, um mich zu retten, um mich aus dieser Todeszelle herauszuholen, um mich zu seinem Bruder zu machen, zu seiner Familie hinzuzunehmen. Das ist die Liebe Gottes. Wir haben eine Botschaft der Gnade. Gott gibt uns das alles ohne Verdienst. Besser noch, obwohl wir den Tod und die Hölle redlich verdient haben. Ja, er gibt uns genau das Gegenteil von dem, was wir verdient haben. Das ist seine Gnade. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod. Das ist, was wir verdient haben. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Er erlässt uns nicht nur die Strafe, sondern beschenkt uns auch noch. Er macht uns gerecht. Ja, er macht uns gerecht. Römer 3, Vers 23 und 24. Ja. Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschieht. Ein riesengroßer Minus, ein Schuldenberg auf meinem Konto, das komplett gelöscht wird und neu gefüllt wird. Das ist das, was Gott in seiner Gnade tut. Gott zieht uns den Mantel der Gerechtigkeit Christi an, anstelle unserer Verdorbenheit und Verlorenheit. Wir haben eine Botschaft des Friedens mit Gott. Das ist das Evangelium, das wir predigen, für das wir uns nicht schämen. Denn der Zorn Gottes ist abgewandt. Römer 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Sünde ist vergeben. Die Mauer, die Sünde zwischen mir und Gott aufgerichtet hat, ist abgebrochen. Das Urteil, das ich verdient habe, ist vollstreckt. Wir haben Frieden mit Gott, steht nichts mehr zwischen Gott und mir. Das ist das Evangelium. Das feiern wir. Paulus schrieb, so oft ihr von diesem Kelch trinkt, verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Dieser Tod Jesu ist die Grundlage für den Frieden mit Gott. Wir haben auch eine Botschaft des neuen und kraftvollen Lebens im Geist. Wir sind neu geboren. Paulus beschreibt das auch im Römerbrief. Es gibt viele Texte, die darüber reden. Aber hier in 6, Vers 3 bis 4 spricht er uns an. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Das heißt, wir identifizieren uns mit seinem Tod. Sein Tod gilt mir. Ich bin gestorben für die Sünde. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, wir sind nicht einfach in den Tod begraben und da bleiben wir liegen, bis er uns abholt, sondern er hat uns auferweckt. Nun haben wir eine neue Lebensweise. Wir haben neues Leben, wir haben Kraft für dieses neue Leben, wir haben die Anweisungen für dieses neue Leben. Das ist Evangelium. Ja, ich werde nicht nur einfach gerechtfertigt, ich werde nicht einfach aus der Todeszelle entlassen und sieh, wie du zurechtkommst, sondern ich werde in die Lage versetzt, jetzt ein neues Leben zu führen. Das Alte ist vergangen. So wie ein Mann, der abwechslungsreiches Leben geführt hat, ein unmoralisches Leben geführt hat und dann zu Jesus gekommen ist und dann eines Tages am Bahnhof wieder irgendjemand trifft aus seinem alten Leben und die Frau, die Prostituierte, sagt, ah, du bist ja der, ja. Soll ich wieder? Und er sagt, ich bin's nicht mehr. Den gibt es nicht, der früher mit dir in Sünde gelebt hat. Ich bin's nicht mehr. Es ist ein anderer. Der ist nicht mehr da, der Mensch. Wir sind befreit von dem Diktat der Sünde. Paulus kennt diese Anfechtungen, Angriffe, die wir haben. Er sagt in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wer von uns kennt nicht diese Zwänge? Wer hat nicht diese Erfahrung gemacht, schon als Christ? Dass da sich solche Kräfte melden, die uns zu unserem alten Leben zurückführen wollen und die alten Gewohnheiten wieder auftauchen oder auch die Gelüste wieder aufkommen, die wir aus unserem Leben ohne Christus gekannt haben. Ja, und das bringt ihn zur Verzweiflung. Römer 7, Vers 24 sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und die Antwort kommt triumphal. In Römer 8, Verse 1 und 2 lesen wir so, gibt es nun keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir können neu und anders leben. Das ist das Evangelium. Aber es ist nicht nur für die Gegenwart gegeben, sondern das Evangelium spricht auch über unsere Zukunft. Das ist eine Botschaft der sicheren Zukunft. Und hier möchte ich mich darauf beschränken, einfach nur Paulus zu Wort kommen zu lassen. Das spricht für sich und das kann nicht besser ausgedrückt werden. Römer 8, 31 und weiter. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das Evangelium, das wir zu verkündigen haben, weiterzugeben haben. Es gibt nichts Sichereres in dieser Welt als die Zusagen Gottes. Wir haben eine Botschaft der neuen Denk- und Lebensweise. Kapitel 12 bis 16 kommt Paulus zur Praxis, zur Anwendung dieses Evangeliums. Wie leben wir das aus? Das ist für den Alltag gedacht. Und das sind sehr viele, sehr wertvolle Grundsätze drin. Wir werden sicher in der Predigtserie noch weiter von Ihnen hören. Ich habe nur ein paar hier herausgegriffen, um uns neugierig zu machen. Lass uns lesen, forschen, studieren und gemeinsam das umsetzen. Ja, wir wollen dienen statt herrschen. Ja, das ist ganz anders, als der natürliche Mensch denkt. Lieben statt hassen. Dort, wo Hass verdient ist, zu lieben. Vergeben und segnen statt zu rächen. Gott befreit uns von der Rachepflicht, sagt, Rache ist mein, ich kümmere mich darum. Du kannst den Menschen, der dir Böses getan hat, lieben, kannst ihn vergeben und ihn segnen. Gehorsam statt Rebellion. Anderen gefallen, statt sich selbst durchzusetzen oder sich selbst gefallen. Weitherzigkeit statt Engstirnigkeit. Jeder muss so denken wie ich und so leben wie ich, die moralischen Vorstellungen haben wie ich, die gleichen Regeln haben wie ich. Das neue Leben weitet das Herz. Worum geht es eigentlich? Liebe über alles. Ein paar Grundsätze, auf die wir noch in den nächsten Wochen und Monaten eingehen werden. Nun, Paulus, der am Anfang seines Briefes sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und dass das Evangelium darlegt, schließt seinen Brief auch mit einem Lobpreis ab. Kapitel 16, 25 bis 27 lesen wir, dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Nationen, dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Nun, was mache ich jetzt mit diesem Evangelium? Wie geht es mir, wenn ich daran denke, ich werde heute Morgen meinen Leuten in meiner Familie, in meiner Klasse, in meiner Schule, in meinem Jahrgang, in meinem Studiengang begegnen? Ich bin Träger des Evangeliums. Ich schäme mich nicht, das Evangelium zu verkündigen. Beides. Ja? Dass der Mensch zu Tode verurteilt ist, zum ewigen Tod. Zum Höllentod. Und dass Jesus ihn genau davon erlöst und schon hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit ihm ein neues Leben gibt. Ich möchte uns Mut dazu machen, mit diesem Evangelium nicht zurückzuhalten. Jeder Mensch, ob er danach aussieht oder nicht, braucht es. Diese Begeisterung von dem Evangelium hat Paulus dazu gebracht, das Evangelium zu verkünden, ob es Sklaven sind, oder Herren, ob es Vorgesetzte sind oder untergeben, ob es Männer oder Frauen sind, ob er in Freiheit ist oder in Ketten liegt, ob das das Haus des Kaisers ist oder wer immer es sein mag. Diese Botschaft des Evangeliums ist Rettung, Gottes Kraft und Rettung für jeden Mann. Dazu möchte ich Mut machen. Hier in Köln oder wo immer du wohnst, unterwegs bist, brauchen die Menschen dieses Evangelium. Wir werden nächste Woche, übernächste Woche hier eine Konferenz haben und wir können mit Ihnen zusammen auf die Straße nach Köln gehen und das Evangelium den Menschen bringen, ihnen bezeugen, auch gemeinsam, jeder persönlich, aber auch gemeinsam. Wir haben Ende März hier eine Evangelisation. Die Menschen, mit denen du unterwegs bist, denen das Evangelium bekennst, lad sie mit ein, dass sie nicht nur von dir, sondern auch von anderen das Evangelium hören. Denn wir können nichts Besseres, Wertvolleres den Menschen schenken als das Evangelium. Das ist Gottes Kraft zur Rettung. Deswegen sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wer will sich zu Jesus bekennen? Wenn du merkst, es fällt dir schwer oder viele schwer, zu Jesus zu bekennen und du willst Buße darüber tun und umkehren, bleib einfach nach dem Gottesdienst hier. Rede mit den anderen. Betet miteinander. Du kannst auch mit den Leuten hier vorne beten, dass du mit Freimütigkeit das Evangelium, diese Gotteskraft zur Rettung weiterbringen kannst. Wir werden jetzt ein Lied singen, Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Und das ist wirklich ein gutes Wissen, dieses Evangelium zu verinnerlichen, zu begreifen, das ist sehr schön. Lass uns diese Seligkeit mit anderen teilen.